Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Bei der Tour de France 2018 stand heute die erste Bergetappe der diesjährigen Ausgabe auf dem Programm. Es ging von Annecy nach Le Grand Bornand auf doch sehr, sehr schwierigem Profil. Insgesamt 5 kategorisierte Anstiege warteten auf die Fahrer. Und am Ende war es ein Franzose, der ganz oben stand und sich den Sieg sichern konnte, nämlich Julien Alaphilippe. Und über die 10. Etappe spreche ich natürlich. Mein Name ist Lukas Kruse und ich spreche heute wieder bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com, mit Felix Mattes, der wie immer live vor Ort ist. Hallo Felix.
Hi, servus. Sogar noch richtig live vor Ort quasi, weil ich stehe gerade noch im Stau in der Ableitung, wo wir den Etappenort verlassen. Also ich bin ungefähr noch jetzt inzwischen vielleicht 800 Meter von der Ziellinie weg, aber ja, es geht so gut wie nichts voran. Aber das war klar heute, hier gibt es halt leider erstmal nur eine Straße raus.
Ja, wir werden definitiv auch im Laufe dieser Tour nochmal so einen kleinen Podcast machen, wo Felix ein bisschen genauer erzählen kann von den Leiden und den schönen Seiten des Arbeitens bei der Tour de France. Das soll heute noch nicht Thema sein, denn wir haben eine Menge zu besprechen und gucken als erstes mal auf die 158 Kilometer lange Strecke. Ich habe es angesprochen, 5 kategorisierte Anstiege, davon 3 der ersten und einer der Ohr-Kategorie. Das war schon ein ordentliches Brett, was heute auf die Fahrer gewartet hat.
Ja, es war heftig. Vor allem glaube ich, dass es halt für die Sprinter sehr heftig war. Die Favoriten haben sich eher belauert und das war eigentlich sogar, glaube ich, ein bisschen zu erwarten. Ich weiß nicht, was ich gestern Abend gesagt habe. Kann sein, dass ich gesagt habe, dass es auch am letzten Anstieg wegen der Abfahrt vielleicht Attacken gibt. Aber letztendlich war es fast wohl noch ein bisschen zu erwarten oder nicht besonders überraschend, dass sich da ein bisschen zurückgehalten wurde.
Ja, die Sprinter hast du angesprochen, da wurde es am Ende sogar relativ knapp, was das Zeitlimit angeht. Die Gruppe um Cavendish, Kittel und Co. kam mit 34 Minuten Verspätung ins Ziel. Bei 35 circa lag das Zeitlimit, also das ist doch sehr spannend geworden. Da werden wir im Laufe der Rundfahrt definitiv auch nochmal drüber sprechen, welche Auswirkungen dann am Ende wirklich das kleinere Gruppetto hat. Gucken wir allerdings erstmal auf die Etappe und schauen auch auf den Start der Etappe, denn es dauerte relativ lange, bis ich eine Gruppe absetzen konnte. Die war dann aber relativ groß und sehr, sehr gut besetzt. Julien Alaphilippe, der gesamtführende Greg van Avermaet, Peter Sagan auch, David Gaudu und Lilian Kamejan gehörten zu den 21 Fahrern. Felix, hat dich das überrascht, dass Greg van Avermaet so offensiv gefahren ist?
Ja, also es ist so, ich sag mal, überrascht, also es ist einfach großartig, wie er dem gelben Trikot quasi die Ehre erweist, also dass er es nicht einfach abgibt und sagt, okay, jetzt geht's in die Berge und jetzt kann ich halt dann nicht mehr bei den Besten mithalten und dann gebe ich es ab, sondern dass er halt tatsächlich jetzt drum kämpft. Man muss natürlich sagen, BMC hat Port nicht mehr dabei, deswegen ist das halt auch so ein bisschen, ja, das können sie halt noch erreichen, das gelbe Trikot zu verteidigen. Und ja, er hat es super stark gemacht, dass er in die Gruppe gegangen ist und dann auch sich so durch die Etappe gebissen hat und gelb verteidigt. Also Hut ab, ganz großes Kämpferherz.
Ja, auf jeden Fall. Greg van Avermaet mit einer tollen Vorstellung, definitiv einer der stärksten Fahrer heute. Im Feld hat dann relativ schnell Sky das Tempo übernommen und dann ging es die Berge hoch. Am ersten Berg war es noch Rudy Mullard, der sich die Bergpunkte holen konnte und dann hat Julien Alaphilippe ernst gemacht. Man hat früh gesehen, dass er auf dieser Etappe ordentlich was reißen will, aber die Etappe, muss man sagen, hat dem Franzosen auch wirklich sehr gelegen.
Ja, klar. Also wenn halt eine Gruppe geht, also dann ist und er ist dabei, dann ist es halt auf jeden Fall eine Idealsituation, weil er ist halt einfach ein sehr starker Kletterer, aber halt noch keiner, der Gesamtwertung angreifen möchte, aber halt stark genug, um auf so einer Etappe dann den anderen davonzufahren, die in der Gruppe sind.
Ja, dann gab es nach der zweiten nach der dritten Bergwertung am Monte du Plateau de Gilliers, gab es dann eine kleine Schotterpassage, die allerdings relativ unspektakulär verlief. Nur Chris Froome hatte kurzen Defekt, kam aber wieder ran. Und dann wartete mit dem Col du Rhum quasi der Beginn des Anstiegs, auch ein des Finals, auch ein Anstieg der ersten Kategorie. Warren Barguil hat es versucht, 35 Kilometer vor dem Ziel, ist aber nicht weggekommen. Hat sich danach relativ schwach gezeigt, ist zurückgefallen. Er hatte vor der Etappe gesagt, er will sich zurückfallen lassen, um dann Etappensiege feiern zu können. Hältst du das für eine schlaue Strategie, dass er jetzt voll auf Etappensiege geht, oder hätte er vielleicht noch ein bisschen länger versuchen sollen, seinen Hut für die Top Ten in den Ring zu werfen?
Also wenn man zum Beispiel sieht, wie es letztes Jahr gelaufen ist, als er auf Etappensiege dann gegangen ist und auch aufs Bergtrikot gefahren ist, haben ihn die Franzosen gefeiert ohne Ende. Und auch Sunweb war überglücklich mit der Performance von ihm dort. Von daher glaube ich, dass das genau richtig ist, weil wenn er spürt, dass er nicht um die Top 5 fahren kann, dann ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weil ja, selbst Top 10 ist halt immer so eine Sache, ob er da reinkommt und alles, was da hinter der Top 10 ist. Ja, da ist dann Etappensieg oder sogar Bergtrikot halt einfach das attraktivere Ziel.
Ja, er hat es auf jeden Fall versucht. Das können nicht viele heute von sich behaupten. Am Col du Rhum haben sich dann auch Ryan Tarame und Julien Alaphilippe absetzen können. Alaphilippe auch da wieder die Bergwertung gewonnen. Und schon da war klar, dass er vermutlich ins Bergtrikot fahren wird am heutigen Tage. Dahinter Van Avermaet hat sich noch Bergpunkte geholt. Und dann wurde die Gruppe auch immer kleiner. Viele Fahrer zurückgefallen. Aber für Alaphilippe, der in der Abfahrt nochmal Tarame ein bisschen rankommen lassen wollte, lief es dann alles gut, denn er war einfach verdammt stark in der Abfahrt, und auch im nächsten Anstieg ließ er das Feld nicht mehr näher rankommen. Hat sich auch dort die Bergwertung und eben dann das Bergtrikot gesichert, aber im Finale dann am letzten Anstieg des Tages am Colombier, da hatte man dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen damit gerechnet, dass im Feld was passiert. Was glaubst du, warum haben sich die Favoriten heute so zurückgehalten?
Naja, also Sky hat das Rennen kontrolliert und zwar mit noch einer ziemlich beeindruckend großen Zahl an Helfern für Chris Froome. Und ich weiß nicht, ob man da nicht umsonst Kräfte verschleudert hätte, wenn man da versucht hätte, ja, irgendwas zu machen. Denn Martin ist ja kurz vorm Gipfel vom Colombier nochmal rausgefahren, aber letztendlich relativ hoffnungslos. Und ich glaube, ja, ist eigentlich so ein typischer Auftakt für die Bergetappen. Da wird erstmal sich so ein bisschen an den ersten großen Anstiegen angeguckt, beschnuppert, wer sieht wie aus, wer macht was für einen Eindruck, bevor es dann morgen vielleicht etwas mehr zur Sache geht, wenn es dann auch zur ersten Bergankunft kommt. Hatte gestern auch schon angesprochen, dass auch bei Sky es ja klassischerweise öfters so ein bisschen ist, dass sie auf die erste Bergankunft warten, um dann die Attacke selbst zu starten. Und vielleicht ist es morgen so, dass Froome oder Thomas oder beide da dann attackieren und dann die Gruppe explodiert und dann mal sehen muss, wer dann noch dabei ist und dann tatsächlich diese Auswahl gibt, wer jetzt die starken Kletterer bei dieser Tour sind.
Ja, das werden wir gleich auch nochmal genauer besprechen, wenn wir auf die morgige Etappe gucken. Jetzt hören wir aber mal kurz rein, was Jakob Fuglsang nach der Etappe zu dem Rennen und zu möglichen Strategien an den kommenden Tagen gesagt hat.
Well, of course, there was a chance, but there was also quite a lot of headwind, and that made it almost impossible. And as you guys also saw, they were sitting there with a huge amount of guys, and yeah, they controlled the race quite hard. And then with the relatively easy downhill, it would also have been difficult to make it to the finish. Of course, there's always a chance. I think you also have to keep in mind that this was the first mountain day, and everybody maybe were also a bit unsure how the legs would be, how the rest day would affect the performance today. So I think most guys were happy just to basically also get to the finish today and not to waste energy looking towards the next 2 days that will be very very hard as well.
Ja, also er hat auch nochmal hervorgehoben, wie stark Sky war, dass es schwierig war und dass es vielleicht auch ein bisschen Gegenwind gab in dem Anstieg, also dass es das natürlich auch nochmal erschwert hat. Trotzdem hat er es versucht als einer der wenigen und ich habe auch gelesen, er soll wohl auch den Rekord gebrochen haben an diesem Anstieg, was das Tempo angeht, was bei Gegenwind auf jeden Fall sehr, sehr beachtlich ist. Für wen es nicht so gut lief, das waren gleich mehrere Fahrer. Als erstes war es Rigoberto Urán, den man hinten sah, auch Bob Jungels hat Zeit verloren und auch Rafael Majka, Ilno Sakarin und Bauke Mollema. Was glaubst du, woran lag das und was sagt das vielleicht auch schon über die Form dieser 5-6 Fahrer aus?
Ja, also es kann entweder an einem rabenschwarzen Tag gelegen haben, aber nur eine leichte Schwäche, nur einen leicht schwachen Tag hatte, sage ich mal, dann darf das eigentlich nicht passieren, weil eben die Gruppe ja noch ziemlich groß war. Also entweder ist die Form tatsächlich nicht gut genug, um vorne mit reinzufahren am Ende bei der Tour, oder es war ein rabenschwarzer Tag. Wenn es ein rabenschwarzer Tag war, dann ist das mit dem Abstand noch vollkommen in Ordnung. Aber weil dann an einem rabenschwarzen und richtig schlechten Tag kann man auch mal problemlos mehr Zeit verlieren. Aber wenn die Form nicht da ist, dann war das halt quasi einfach der Anfang vom Ende in Sachen Klassementhoffnung. Was ich übrigens noch interessant fände, du hattest eben gesagt, Vogelsang hat Rekord aufgestellt oder Alaphilippe hat Rekord aufgestellt am Columbia?
Daniel Martin. Vielleicht habe ich mich da versprochen, aber es war Daniel Martin, der bei Gegenwind. Ganz genau, und dann scheint aber auch das Tempo eben sehr, sehr hoch gewesen zu sein im Feld, was ihn da begünstigt hat beim Aufstellen des Rekords, aber was bei Gegenwind trotzdem stark ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Letztendlich ist es dann immer so, dann steht dann am Ende da der Rekord für Daniel Martin, aber letztendlich, die Zeit ist die Gruppe, die angeführt wurde von den Sky-Helfern, ist diese Zeit gefahren und Daniel Martin hat am Ende halt noch ein paar Sekunden draufgesetzt, indem er halt noch kurz rausgesprungen ist nach vorne und war deswegen noch ein paar Sekunden schneller dann oben, aber er ist nicht das Ding von vorne hochgefahren in der Zeit, die dann da auf der Rekordliste stehen wird.
Ja, man muss dann immer so ein bisschen diese Zahlen relativieren, spricht aber auf jeden Fall dafür, dass Sky diesen Anstieg ziemlich hoch gedonnert ist und dass auch die ziemlich gut in Form sind. Am Ende, um nochmal auf die Verlierer des Tages zurückzukommen, haben Jungels, Mollema, Sakarin und Majka so 4:14 auf den Tagessieger verloren. Das ist ungefähr eine knappe Minute auf die anderen Favoriten. Bei Rigoberto Urán sah es da ein bisschen schlechter aus. Fast 6 Minuten auf den Tagessieger. Das sind mehr als 2 Minuten, fast 2,5 Minuten auf die restlichen Favoriten. Für Urán läuft es bislang noch nicht rund. Das dürfte schwierig werden für Urán mit einem erneuten Podestplatz oder traust du ihm zu, dass er nochmal ein Comeback startet?
Ich glaube, das Thema Podestplatz hat sich erledigt. Klar, wie gesagt, wenn es ein wirklich ganz, ganz schwacher Tag war und er ansonsten in bombastischen Form wäre, dann vielleicht, aber eigentlich, ja, selbst wenn er einfach nur gut in Form ist und einen schlechten Tag hatte, dann würde das nicht reichen. Also ich glaube, das hat sich erledigt, glaube ich.
Ja, während hinten dann die Favoriten so ein bisschen die Beine stillgehalten haben und einige doch schon verloren haben, hat vorne auf jeden Fall einer gewonnen, nämlich Julian Alaphilippe. Der hat sich als Solist am Ende den Tagessieg gesichert, sein erster Tour de France. Etappensieg für den 26-Jährigen, 1,5 Minuten Vorsprung auf Jon Izagirre, Ryan Taramé mit 1 Minute 40 auf Rang 3 und Greg van Avermaet 1 Minute 44 am Ende verloren auf den Tagessieger, aber eben deutlich gewonnen auf die Konkurrenz. Und hat gezeigt, was er kann für Quickstep. Der 50. Sieg in dieser Saison, Felix, das ist schon eine verdammt beeindruckende Zahl, oder?
Das ist pervers. Wir haben im Ziel an dem Zelt, das da ist, wo man als Presse und auch die Soigneure, die Betreuer der Teams dann, die im Zielbereich stehen, nochmal das Rennen mitverfolgen können, weil wir die großen Leinwände von dort nicht sehen können. Vor dem Fernseher gestanden, ich habe da mit ein paar Kollegen einmal gefrotzelt, ist das jetzt der 67. oder 68. oder wie auch immer Sieg von Quickstep. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber 50, die Zahl ist auch schon extrem, extrem hoch. Also Wahnsinn, was die dieses Jahr, denen gelingt irgendwie alles.
Ja, und ich glaube auch, dass in dieser Form das noch lange nicht der letzte Sieg gewesen ist. Da wartet doch noch einiges auf die Fans von Quickstep. Wie gesagt, Julian Alaphilippe, der strahlende Sieger, hat sich definitiv für die letzten Tage dann auch belohnt. Er wäre ja auch gerne ins gelbe Trikot gefahren, das ist jetzt nichts geworden, aber trotzdem ein imponierender Auftritt und ich glaube, wir werden an Alaphilippe noch eine Menge Spaß haben. Schauen wir mal auf die Wertungstrikots. Greg van Avermaet jetzt 2,5 Minuten knapp vor Garen Thomas. Dahinter Alejandro Valverde 3 Minuten 10 Rückstand. Dann kommt Jakob Fuglsang 3 Minuten 12. Gute Leistung bisher vom Mann von Astana. Bob Jungels trotz des Zeitverlustes immer noch Fünfter in der Gesamtwertung 3 Minuten 20. Und dann kommen mit 3 Minuten 21 Rückstand Froome, Yates und Landa. Nibali 3,27 Rückstand auf 9 und dann Roglic mit 3,36. Also das ist alles noch sehr, sehr eng da vorne. Da kann noch eine Menge passieren. Peter Sagan hat den Spurt den Sprint des Tages gewonnen, hat nochmal 20 Punkte oben raufgepackt, führt jetzt mit 101 Punkten vor Gaviria. Ich denke, die Wertung ist durch. Pierre Latour hat am Ende die 7 Minuten Rückstand auf Søren Krag Andersen aufgeholt und ist jetzt neuer Träger des weißen Trikots. Alaphilippe hat das Bergtrikot übernommen und wir hören nochmal rein, was der sportliche Leiter von Bora Hansgrohe zu dem Tag gesagt hat. Wie gesagt, Maike hat verloren, Sagan das grüne Trikot quasi eingetütet. Jetzt muss er noch bis Paris kommen und darf nicht allzu viel verlieren. Aber wir hören mal rein, was Enrico Peutschke, der sportliche Leiter, zu dem Tag und der Taktik zu sagen hat.
Ja, ich meine, war eine schwere Etappe nach dem Ruhetag. Das ist immer schwierig, da einzuschätzen, wie es jedem Rennfahrer geht. Aber mit Peter, das hat gut geklappt, dass wir die Punkte holen. Und ja, jetzt mit Rafa. Sicherlich wollten wir hier nicht Zeit verlieren, aber sowas kann passieren und wir denken.
Hattest du Kontakt mit ihm unterwegs? Hat er irgendwas gesagt?
Naja, hat sich nicht irgendwie schlecht gefühlt, sondern ganz normal, jetzt auch nicht super gut. Aber
das ist halt nach dem Ruhetag so eine Etappe ist natürlich auch ein ganz besonderes Ding, oder?
Ja, das ist immer schwierig, genau. Und da reagiert jeder Rennfahrer unterschiedlich an so einem Ruhetag. Und er hat immer Probleme nach Ruhetagen. Und ja, das hat man heute so ein bisschen gesehen.
Du hast Pöstlberger mitgegeben mit Sagan, das war der Plan, dass die zwei in die Gruppe gehen sollen, oder?
Ja, Pöstlberger sollte in eine größere Gruppe gehen, um einfach auch zu schauen, wie weit er kommt, dass er vielleicht später noch helfen kann, auch wenn Maika von hinten kommt, aber er hat auch nicht die besten Beine gehabt heute und deswegen haben wir dann auch wieder zurückgeholt.
Ja, nicht ganz unzufrieden, Enrico Peutschke mit dem Tag und er stimmt da auch der Analyse von Felix, denke ich, zu. Es könnte einfach nur ein schlechter Tag gewesen sein von Rafa Majka und da ist noch vieles möglich für den Polen bei dieser Rundfahrt. Und bevor wir gleich noch auf den Fahrer des Tages gucken und natürlich auch auf die kommende Etappe, gibt es jetzt erstmal eine ganz kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast, in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de und dann geht's gleich weiter. Also dranbleiben, bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Felix Mattis. Gucken wir noch auf den Fahrer des Tages, den wir die letzten Tage ein bisschen vernachlässigt haben. Diesmal möchte ich ihn aber wieder anbringen. Es war für mich David Godu, der junge französische Nachwuchsfahrer, denn dazu zählt er noch, fährt hier seine erste Grand Tour, ist in der Ausreißergruppe gewesen und am Ende noch auf Platz Nummer 9 gesprintet in der Favoritengruppe. Für mich eine sehr imponierende Leistung und der steht schon länger auf meiner Guys-to-Watch-Liste und hat sich da mal wieder gezeigt und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft von David Godu und jetzt darf natürlich auch Felix noch seinen Fahrer des Tages küren.
Ja, meiner wäre dann heute eine Frau, und zwar Cecilie Ultrup-Ludwig, eine Dänin. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum Tour de France und eine Frau, aber einige von unseren Zuhörern werden mit Sicherheit heute vor der Tour de France-Etappe auch das Frauenrennen La Course by Le Tour gesehen haben, auf der fast gleichen Strecke mit derselben Ankunft über Col de Rome und Col de la Colombière dann nach Grand Bornand. Das ist so eine, ja, einzigartige, wir haben es gestern schon angesprochen, einzigartige Möglichkeit für die Frauen, sich auf der ganz, ganz großen Radsportbühne vor der großen Medienwelt und der großen Zuschauermassen zu zeigen. Und Ludwig hat das Rennen nicht gewonnen, aber eine sehr starke Attacke gefahren und war bis kurz vorm Gipfel des Colombières an der Spitze des Rennens und ist dort dann erst von den drei Top-Favoritinnen Annemiek van Vleuten, die gewonnen hat am Ende, Anna van der Breggen und Ashley Moulman-Pasio eingeholt worden. Und ja, die Flucht von Ludwig hat mir imponiert und auch die Art und Weise, wie sie dann nach dem Rennen im Zielbereich auf dem Boden saß und geheult hat, aber nicht, weil sie eingeholt wurde, sondern vor Freude über diesen großartigen Tag, den sie, wie sie gesagt hat, niemals vergessen wird und diese großartige Bühne für den Frauenradsport. Und deswegen für mich die Person des Tages, nicht der Fahrer, sondern die Person des Tages, Cecilie Ultrup-Ludwig. Und ja, das Rennen war für die, die es nicht gesehen haben, extrem spannend. Ich finde, einmal mehr war das Frauenrennen am heutigen Tag das Bessere als das der Männer, was die Spannung angeht, weil 25 Meter vor Ziel hat Annemiek van Vleuten ihre Landsfrau Anna van der Breggen eingeholt und überholt und dann den Sieg geholt. Und van der Breggen war am Colombier oben ausgerissen, hatte dann in der Abfahrt die ganze Zeit zwischen 5 und 10 Sekunden Vorsprung auf van Vleuten. Die beiden sind also Vollgas runtergeheizt, haben sich alles gegeben. Und ja, am Ende gewinnt van Vleuten dann doch, indem sie auf den letzten 200 Metern an van der Breggen, die dann völlig leer war und das Pedal kaum noch umgekriegt hat, vorbeigefahren ist.
Ja, das war tatsächlich ein sehr aufregendes Rennen. Ich habe es auch auf deine Werbung hin heute verfolgt und war wirklich sehr begeistert und es hat mir auch durchaus Spaß gemacht und mich motiviert, vielleicht auch des Öfteren mal reinzuschauen in den Frauenradsport. Vielleicht können wir ja hier auch das ein oder andere Mal so ein bisschen darüber berichten. Ich denke, mit Felix haben wir da auch einen ganz guten Ansprechpartner für mögliche Podcasts auch mal zum Frauenradsport. Ihr könnt uns da ja auch mal schreiben, wenn da der Bedarf auf jeden Fall da ist. Ich hätte Lust drauf, denn das war auf jeden Fall ein cooles Rennen und wir kommen jetzt aber doch nochmal zurück zu den Herren der Schöpfung und schauen, nachdem wir die 10. Etappe jetzt ausführlich analysiert haben mit dem Sieger Julian Alaphilippe und dem großen Gewinner, wenn man so will, Greg van Avermaet, der dann sein gelbes Trikot nochmal verteidigt hat und die Führung ausgebaut hat, gucken wir jetzt auf den morgigen Tag. Es geht über 108,5 Kilometer von Albertville nach La Rosière-Espace-San Bernardo und Felix, was bei 108 Kilometer nach einfacher Kaffeefahrt klingt, ist bei dem Profil jetzt nicht annähernd so.
Ja, nicht annähernd. Also zwei Ehrenkategorie-Anstiege, dann nochmal auf den Comme des Roselans hoch. Das ist dann nur zweite Kategorie, weil halt eben die Hälfte der Höhe zum Roselans schon erreicht ist durch den Col du Pré vorher. Und dann eben der Schlussanstieg nach La Rosière, auch nochmal erste Kategorie. Das täuscht ein bisschen, der hat bei seinen 17 Kilometern Länge zwar angeblich nur 5,8% im Schnitt, liegt allerdings daran, dass halt in die Anstiegslänge auch die ersten etwas flacheren Kilometer noch reingezählt werden. Also auch kein ganz leichter Schlussanstieg. Beim Kriterium Dauphiné im Juni gab es Abstände. und zwar gar nicht mal so kleine im Ziel. Und ich könnte mir vorstellen, dass da morgen, wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, dass da morgen dann auch ein paar Attacken von Favoriten auf Gelb kommen und man dann tatsächlich sieht, wer wie stark klettern kann.
Du hast es angesprochen, im Juni bei der Dauphiné fast die identische Etappe. Wird das irgendwelche Auswirkungen auf den Tag haben?
Ich glaube nicht, dass das, es ist nicht wie in der Formel 1, dass wenn man die Strecke kennt, dass man dann eine schnellere Zeit fährt. Also natürlich in Abfahrten ist es von Vorteil, die Abfahrt zu kennen und auch am Anstieg ist es gut, wenn man weiß, wie man sich die Kraft einteilt. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt eine großartige Auswirkung auf den Rennverlauf hat, dass sie die Etappe im Juni sich genauso angucken konnten. So ist es nicht. Es geht ja nicht um die Ideallinie und Zehntelsekunden. Von daher... Ja, ich glaube nicht, dass das eine Auswirkung hat. Es ist einfach schön, die Strecke schon mal gesehen zu haben.
Ja, vielleicht ja auch für den Kopf nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen orientieren kann, das vielleicht so ein Faktor. Kommen wir zum Abschluss nochmal kurz zu den Sprintern. Die sind heute relativ knapp im Zeitlimit geblieben. Jetzt geht es morgen quasi mit dem Start schon einfach nur bergauf. Glaubst du, dass morgen der ein oder andere Sprinter richtig, richtig arge Probleme bekommen wird, in die Karenzzeit zu kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also morgen wird richtig schwierig für die Sprinter. Dazu muss man wissen, dass eben diese Zeitlimits sich ja anhand der Siegerzeit berechnen. Da gibt es so verschiedene Berechnungstabellen. Erstens anhand der Siegerzeit, da dementsprechend wird dann der Prozentsatz bestimmt, der letzte quasi drüber liegen darf über der Siegerzeit. Und dann ist diese Tabelle, nach der das berechnet wird, da gibt es dann wiederum verschiedene Tabellen, je nachdem, wie schwer oder lang die Etappe ist. Und weil die eben so kurz ist, ist dann die Karenzzeit dementsprechend auch kürzer. Und ja, also mit 34 Minuten Rückstand wie heute ist man morgen mit Sicherheit raus. Davon kann man schon mal ausgehen. Und dadurch, dass es ja gleich über diese zwei HC-Berge am Anfang geht, wird es richtig schwierig. Und wir haben das gestern schon angesprochen, das Problem ist, dass das Gruppetto halt nicht besonders groß sein wird oder grundsätzlich bisher nicht besonders groß ist, weil eben die Teams verkleinert wurden. Das wird richtig wehtun. Ich bin mir sicher, dass gerade die heute in der allerletzten Gruppe waren, es waren ja nicht alle Sprinter ganz hinten, Greipel, Degenkolb zum Beispiel, waren weiter vorne, Gaviria glaube ich auch, und Sagan sowieso, der war ja sogar am Anfang, wie gesagt, in der Gruppe. Aber Kittel, Groenewegen und Cavendish waren hinten in der allerletzten Gruppe, die ungefähr 10 Mann groß war. Und die werden mit Sicherheit vor dem morgigen Tag auch ein bisschen Angst haben.
Das ist gut möglich. Wir werden natürlich euch da auf dem Laufenden halten, auch was die Sprinter angeht, denn es gibt ja noch den einen oder anderen Sprint, für den das ja durchaus interessant wäre, wer da so am Start ist. Das war der Rückblick für den heutigen Tag. Die 10. Etappe führte von Annecy nach Le Grand Bornand 158,5 Kilometer. Am Ende hat ein Ausreißer gewonnen, erstmals bei dieser Rundfahrt, Julien Alaphilippe, vor Yannick Sagir und Ryan Taramé. Greg van Avermaet hat seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut und bei den Favoriten gab es keinen Großangriff, sondern ein paar Fahrer, die geschwächelt haben, aber der Großteil der Favoriten gemeinsam ins Ziel gekommen. Das war durchaus ein nicht ganz so spektakulärer Auftakt, aber ein spannender Auftakt in die Alpenzeit bei der Tour de France. Und ich bedanke mich wie immer, dass Felix uns mit seiner Expertise beglückt hat. Vielen Dank.
Danke. Gern geschehen. Morgen wieder. Dann aus La Rossière. Dann stehe ich. Morgen werde ich hundertprozentig nicht im Stau stehen nach der Etappe, das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich oben in La Rossière bleiben werde am Ziel. Auch alle Teams bleiben oben bei der Bergankunft im Skiort. Das heißt, da werde ich mir irgendwie einen schönen Platz, vielleicht finde ich ja einen Sessellift oder so, zum Podcasten.
Das wäre auf jeden Fall gut und dann mit Videobeweis natürlich. Das muss man dann sehen. Ein Podcast aus dem Sessellift hat definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Damit soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe zur 10. Etappe von Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Wie immer seid ihr aufgerufen, uns gerne über iTunes zu bewerten und eine Rezension dazulassen oder bei Twitter @FelixMattes oder @Luke_Crew oder unter dem Hashtag Radiotour eure Meinung dazulassen. Das funktioniert sehr gut. Ich bekomme sehr viele PNs uns mit Hinweisen, was auch den Sound teilweise angeht und so. Da bitte ich um Entschuldigung, dass das noch nicht ganz perfekt ist. Wir arbeiten aber natürlich weiter dran. Und ansonsten bedanke ich mich für die rege Aufmerksamkeit und hoffe, dass das so bleibt, dass wir viele schöne Tage noch haben. Und wir hören uns noch wieder. Mein Name ist Lukas Kruse und bis morgen.
Bis morgen. Tschö.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.